ARD.
HR Info Kultur.
Mit Christoph Schäffer. Zu heiß, zu trocken, immer mehr Unwetter. Die Folgen der Klimakrise spüren wir immer deutlicher. Um die vor 10 Jahren in Paris gesteckten Klimaziele doch noch zu erreichen, wäre schnelles und radikales Umsteuern angesagt. Auch und vor allem in der Gebäudewirtschaft, die für rund die Hälfte der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist. Neue Ideen für das Bauen in Zeiten des Klimawandels zeigt jetzt das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt in einer neuen Ausstellung mit dem Titel Architecture and Energy. Mitkonzipiert hat sie der Stuttgarter Architekt Werner Sobeck, ein leidenschaftlicher Kämpfer für nachhaltiges Bauen. Wir sprechen gleich mit ihm. Zunächst ein Blick auf das, was auf dem Spiel steht. Immer mehr Lebensräume, auch und gerade in Europa, sind durch die Folgen der Klimakatastrophe bedroht. Zuletzt haben das die Bewohnerinnen und Bewohner der Schweizer Gemeinde Blatten auf dramatische Weise erlebt. Ihr Ort wurde durch einen Bergsturz fast vollständig verschüttet. Mitverantwortlich dafür ist die voranschreitende Eisschmelze im Gebirge, das Auftauen der Gletscher. Gerade mal 2 Wochen ist das jetzt her, doch die spektakulären Bilder des Unglücks sind schon fast wieder vergessen. Nur im Kanton Wallis nicht. Unsere Korrespondentin Katrin Hondl war dort.
Morgen. Morgen.
Samstagvormittag in Wieler, dem Nachbardorf von Blatten. Strahlender Sonnenschein. Nur vereinzelt sind Menschen unterwegs auf der Gasse zwischen den fürs Wallis typischen dunklen Holzhäusern. Und so freundlich sie grüßen, den Gesichtern der Menschen sind Schock und Schmerz über die unfassbare Katastrophe anzusehen. In ein Mikrofon sprechen wollen da viele verständlicherweise lieber nicht.
Ich bin nicht in der Lage dazu. Ich bin von Platten, habe da alles verloren.
Jeden Tag kommt es länger, immer schlimmer, jeden Tag.
Vor einem Garagentor parken ein Jeep und ein kleiner Traktor. Was Bergbauer Anton Rieder aber gerade fehlt, ist der Hund.
Was war hier? Jesse! Jesse! Der hat die Sperrzone abgehauen.
Die Sperrzone, das ist die enorme Schutthalde, die beim Gletschersturz ins Tal gedonnert ist und das Nachbardorf Blatten ausgelöscht hat. Das matschige Feld aus Steinbrocken, Gletschereis und Schlamm ist nur ein paar Dutzend Meter entfernt. Aber Hündin Jesse hat die Rufe gehört, springt schwanzwedelnd in den Traktor. Und Bauer Anton Rieder erzählt.
Ich bin natürlich nicht direkt betroffen, weil ich nicht von Blatten bin und ich in meinem Haus noch leben kann. Ich bin nicht betroffen, ich habe nur Land verloren.
Aber Anton hat einen guten Freund verloren. Schafzüchter war er. Der Stall seiner gut 100 weißen Alpenschafe stand nur wenige 100 Meter entfernt von der vor dem Unglück evakuierten Gefahrenzone. Seit dem gigantischen Gletschersturz steht der Stall nicht mehr und Antons Freund ist verschwunden.
Das konnte niemand erwarten. Er hat null Chance. Ich glaube, es ist so schnell gegangen. Es hat geknallt. Und jetzt muss ich gleich weinen.
Wir gehen nach drinnen in die große Lagergarage des Bauernhofs. Bei all der Trauer und dem Schmerz, sagt Anton, helfe jetzt vor allem die enorme Solidarität der Menschen im ganzen Lötschental.
Jeder hilft jedem. Dann ist alle für einen, einer für alle. Es ist eindeutig so. Egal wer es ist, man wird nicht gefragt.
Über der mehr als 2 Kilometer langen schlammigen Geröllhalde im Katastrophengebiet kreisen permanent Hubschrauber. An langen Seilen transportieren sie entwurzelte Bäume aus dem See, der sich hinter dem Schuttkegel gebildet hat und der stetig kleiner wird, seit sich das Wasser des Bergflusses Lonza wieder einen Weg durch das Gemisch aus Fels, Eis und Schlamm gebahnt hat. Noch immer ist es zu gefährlich, das Gelände zu betreten, noch immer donnern immer wieder Felsstücke herunter. Einen Kilometer weiter talabwärts im Dorf Kippe sind Lukas Kalbermatten und seine Frau bei den Schwiegereltern untergekommen. Der Gletschersturz hat das Hotel der Familie in Blatten getroffen. Lukas Kalbermatten spricht unglaublich gefasst und reflektiert über die brutale Zerstörung seiner Existenz.
Ja, ich denke, wie die meisten Menschen funktioniert man zu Beginn. Es gibt einige, die in Schockstarre fallen, die anderen funktionieren. Bei mir war es so, weil ich doch gewisse Ziele hatte. Was mache ich mit meinen Mitarbeitern? Ich habe 15 Mitarbeiter in meinem Hotel. Und gestern war dann der erste Tag, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, jetzt kommen die Emotionen, jetzt habe ich Zeit für Emotionen.
Lukas Kalbermatten ist 55. In Blatten war er nicht nur ein leidenschaftlicher Hotelier, er war dort auch für viele Jahre Gemeindepräsident und hat die Begeisterung für seine Heimat bei Dorfführungen mit den touristischen Gästen geteilt.
Geschichte, die Gebäude, aber auch warum wir anders sind als die Städter, Charakter, wie das entstanden ist. Das ist alles, ja, alles weg. Einen Ankerpunkt habe ich. Das alte Gemeindehaus, das steht noch. Es ist zwar bis zum Dach im Schutt, aber man sieht, dass es noch steht. Und ich denke, das könnte für uns so ein Ankerpunkt sein, wo wir mit dem neuen Platten anfangen. Wieder ein bisschen was aufbauen.
Hoffnung auf einen Neubeginn im schweizerischen Platten. Katrin Hondl über das Leben nach dem Bergsturz. Wenn es um die Ursachen der Klimakatastrophe geht, dann muss man vor allem zwei Bereiche nennen, den Verkehr und die Gebäudewirtschaft. Letztere ist mit Bau, Betrieb und Abriss von Gebäuden für rund die Hälfte der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Ein Umsteuern ist hier besonders dringlich. Frische Ideen für das Bauen in Zeiten des Klimawandels zeigt jetzt das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt in einer neuen Ausstellung. Und da gibt es, gleich zu Beginn, die für ein Museum ungewöhnliche Aufforderung, bitte anfassen. Daneben eine Kiste mit Baumaterialien, die uns Kjell Reiter vom Deutschen Architekturmuseum vorführt.
Wir haben hier ganz normale Dämmwolle, wir haben hier Linoleumplatten oder ich glaube, das hat man früher Sauerkrautplatten genannt, oder ein Ziegelstein. Und diese Materialcollage soll jeden, der diese Ausstellung besucht, dazu motivieren, sich selbst zu hinterfragen, vielleicht vor allem Leute, die mit diesen Materialien arbeiten, wie groß ist der CO2-Fußabdruck zum Beispiel von dem Material?
Die Antworten stehen auf verdeckten Karten. Bei der Produktion von Ziegelsteinen zum Beispiel werden fast 60 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter frei. Bei einer Deckenplatte aus Mineralwolle sind es nur gut 2 Kilogramm. Ein Bewusstsein für den Energieverbrauch beim Bauen und bei der Nutzung von Gebäuden zu schaffen, darum geht es in dieser Ausstellung. Und um gelungene Beispiele, die auffallend oft aus Spanien kommen. Bei einem sozialen Wohnungsbauprojekt in Barcelona wurden die Wohnungen rund um ein verglastes Atrium angelegt. Kjell Reiter.
Das sorgt dafür, dass im Winter tatsächlich kein Heizbedarf entsteht, also keine externe Wärme hinzugefügt werden muss. Und im Sommer hat das alles den Vorteil, dass in diesem Hof sich kühle Luft ansammeln kann. Das sieht man auch hier wunderbar an den Grafiken. Und dann über eine Querlüftung in die einzelnen Wohnungen abgegeben.
Auch bei einer Kita in Memmingen wurde dieses Prinzip angewandt. Die Architekten bauten eine zweite Haut um ein Bestandsgebäude herum. So konnte auf Dämmung verzichtet werden, Wärme und Kühlung werden reguliert und es entstehen zusätzliche Räume zwischen Innen und Außen. Kuratorin Annette Becker.
Ja, ich würde sagen, da ist eine neue Ästhetik entstanden. Da ist ein anderer Einsatz von Materialien, da ist ein anderer Gebrauch von Räumlichkeiten. Es gibt viele, viele Möglichkeiten und aus der reinen Kunststoffdämmung sehr dicke Wände, wo man die Fenster kaum mehr sah und all diese Dinge, das waren eben die Kinderschuhe, der Anfang von dieser ganzen Problematik. Und man muss einer Disziplin wie der Architektur eben auch zugestehen, dass im Laufe der Zeit einfach gelernt wurde.
Was finden Sie besonders gelungen von den Exponaten, die Sie hier zeigen? Gibt es Projekte, wo Sie sagen, das ist ein Vorbild für andere?
Ja, ich habe natürlich auch immer die soziale Fragestellung im Kopf und mir gefallen diese sozialen Wohnungsbauten aus Spanien sehr, sehr gut. Ich würde mir wünschen, dass man da wirklich schaut und schaut, was man hier nach Deutschland übertragen kann. Das ist natürlich immer eine klimatische Frage auch. Was ich aber auch ein schönes Objekt finde, ist diese blumenförmige Turbine, die wir im Innenhof stehen haben. Das ist aus den Niederlanden hergekommen. Und das ist mal so eine ganz neue Designsprache. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, so eine tulpenförmige Skulptur auf ihr Dach zu stellen und damit Windenergie einzufangen. Und das sind einfach Möglichkeiten, die sich ergeben, die wir einfach nutzen sollten. Und wir haben auch eine Wärmepumpe aufgestellt, weil die ja manchmal als des Teufels bezeichnet wurde. Und da ist so ein Desiderat für uns aufgetaucht. Wir würden uns wirklich wünschen, dass, wenn Sie ein Haus planen, das mehr über diese Aufstellungsorte, so banal wie es ist, aber über diese Aufstellungsorte von diesen Wärmepumpen nachgedacht wird. Die müssen nicht an prominentester Stelle direkt im Eingang stehen, sondern ich würde mir von den Architekten wünschen, dass da mehr drüber nachgedacht wird.
Sagt Kuratorin Annette Becker vom Deutschen Architekturmuseum, die die Ausstellung zusammen mit dem Stuttgarter Bauingenieur, Architekten und Hochschullehrer Werner Sobeck konzipiert hat. Der 72-jährige Sobeck, dessen Büro mit 14 Standorten weltweit rund 450 Menschen beschäftigt, engagiert sich seit Jahrzehnten für nachhaltiges und zugleich ästhetisch anspruchsvolles Bauen. Ich habe mit Werner Sobeck am Rande der Ausstellung gesprochen und ihn zunächst gefragt, warum die hier gezeigten Projekte für ihn Vorbildcharakter haben.
Wichtig ist, dass bei allen Projekten, die wir ausgesucht haben, die Architekten und die zugehörigen Ingenieure, die man gern vergisst, und die Bauherren, die ja teilweise Neuland beschreiten, was auch mit einem gewissen finanziellen Risiko verbunden ist, exemplarisch gute Sachen gemacht haben, indem sie einfach einen und mehrere Schritte nach vorn gegangen sind. Und ich denke, diese Beispielwirkung, die daraus entsteht, an der sollten sich viele andere auch orientieren, weil wir dürfen über einen Wechsel, in dem wir uns verhalten, in dieser Welt nicht nur reden, sondern wir müssen es auch tun.
Sie selbst wohnen in einem Experimentalhaus, was eigentlich ein Glaskubus ist, rundherum verglast. Man kann ihn sozusagen ins Schlafzimmer und in die Bibliothek schauen. Da würde man doch eigentlich denken, da heizen Sie zum Fenster raus. Ist das nicht energetisch gerade ein hochproblematisches Gebäude, was Sie selber bewohnen?
Wenn man es einfach mal so bauen würde aus irgendeinem Glas, dann natürlich. Wie Sie ja richtig sagen, ist es ein Experimentalhaus. Und ich habe es als einen Antipoden zum Passivhaus entwickelt. Weil im Passivhausbau, der seine Wichtigkeit hatte, in einem Zeitraum, wo wir nur über bestimmte Lösungsmöglichkeiten verfügt haben, wie wir das Problem mit dem, sagen wir mal, niedrigeren Energieverbrauch in den Griff bekommen konnten, habe ich gesagt, ich mache jetzt genau das Gegenteil. Ich mache nicht immer kleinere Fenster mit immer dickeren Rahmen und immer mehr Luftdichtigkeit, sondern ich mache ein einziges Fenster und ich erlaube mir sogar ein luftdurchflutetes Gebäude. Und wenn Sie sich als Planer so eine Aufgabe stellen, dann wird es natürlich zunächst mal sehr, sehr schwierig. Aber die Verglasung beispielsweise, die wir gewählt haben, ist zum ersten Mal in der Welt überhaupt eingesetzt worden. Mit einem jetzt für die Fachleute U-Wert von 0,4, was eine sensationelle Wärmedämmqualität hat. Die Gläser sind beschichtet mit einem Infrarotblocker, sodass wir die Einstrahlung von Wärme dramatisch reduzieren, aber auch die Abstrahlung von Wärme von innen nach außen reduzieren im Winter. Wir haben kein Energieproblem, wir haben ein Emissionsproblem. Deshalb hat das Glashaus keinen Schornstein. Es verbraucht sehr viel Energie. Die wiederum bestelle ich aber bereit mit 160 Quadratmeter Photovoltaik und einem Kaltwasserspeicher, einem Heißwasserspeicher und zwei elektrischen Batteriespeichern. Und damit komme ich dann rund um die Zeit.
Das heißt, Sie sagen auch, es gibt kein Energieproblem, weil Sonne und Wind stellen uns eigentlich genug Energie zur Verfügung. Wir müssen sie nur handhabbar machen, zu den Menschen bringen, gegebenenfalls speichern. Genau. Das andere große Thema, was Sie hier auch in der Ausstellung mit ansprechen, sind die Baustoffe, die man hier in die Hand nehmen kann. Man kann an spielerischen Stationen ausprobieren, ob man eine Ahnung hat, wie viel graue Energie da drin steckt, wie viel CO2-Verbrauch mit der Herstellung verbunden ist. Wo müssen wir ansetzen? Auf welche Materialien können wir bauen? Reicht es sozusagen, Beton durch Holz zu ersetzen? Oder was ist da die Perspektive?
Das Wichtige ist, den Blick zu weiten und keinen Baustoff zu verteufeln. Weil schauen Sie, bei Beton ist es so, es gab ja auch keinen Druck von außen, also hat man Zement hergestellt, wie man ihn eben herstellt. Jetzt, wo man sagt, ja, wenn Zement ungefähr für 7-8% der weltweiten CO2-Emissionen steht, dann müssen wir, und das ist der Trugschluss, weniger Zement verbrauchen. Ich sage, nein, wir müssen Zement verbrauchen, der weniger CO2 bei seiner Herstellung emittiert. Das ist ein großer Unterschied. Ja? Und die Zementindustrie ist dran und fährt auch schon erste sehr große Erfolge ein. Beispielsweise Heidelberg Materials verkauft jetzt den ersten CO2-freien Zement. Also was ist dann schlecht an Zement? Nehmen Sie Holz. Wenn Sie einen Kubikmeter Holz aus dem Wald heraus entnehmen, dann landen maximal 25-30% in einem Gebäude. Der Rest geht in Form von Nebenprodukten verloren, die irgendwann mal kompostiert oder verbrannt werden. Dadurch entstehen aber Emissionen, die man nicht dem Wachstum des Baumes, aus dem wir jetzt dieses Haus gemacht haben, zurechnen kann, weil wir müssen klar so denken. Wir sagen, wir haben eine Bilanzierungsgrenze. Ab heute, sagen wir, dürfen wir auf dieser Welt noch so und so viele Milliarden Tonnen CO2 emittieren, um das Klimaziel von Paris nicht zu reißen. Das heißt, wir müssen die einzelnen Baustoffe ganz korrekt anschauen unter ihrer Genesis. Wann haben sie was aufgenommen, gebunden, wann geben sie was wieder ab? Wenn Sie beispielsweise ein Haus aus Lehm machen, eine ganz tolle Sache. Solange Sie den Lehm jetzt nicht über 150 Kilometer heranfahren müssen, weil es auf Ihrer Baustelle partout keinen Lehm gibt, nehmen wir das Rheintal. Wenn Sie die transportbedingten Emissionen einrechnen, die Sie beim Transport von Lehm über 150 Kilometer emittieren, dann wird die Sache schon ziemlich fragwürdig. Das heißt, keine Baustoffe verteufeln, alle Baustoffe richtig verstehen, die Palette der benutzbaren Baustoffe drastisch erweitern. Was man kann, woran viele Leute arbeiten, beispielsweise mein Kollege Dirk Hebel am KIT in Karlsruhe, indem er jetzt Dämmstoffe entwickelt hat, die man jetzt in den Markt hineinbringen kann, die aus abgestorbenen Pilzmyzelen bestehen oder eben aus zerfetzten Kleidungsstücken und so weiter und so weiter. Das ist wichtig. Und dann die einzelnen Dinge eigenschaftsoptimal in einem Haus so verbauen, dass man sie später auch wieder herausnehmen kann. Also nicht miteinander verkleben und verputzen und sonst wie, sondern ich spreche immer von einem Komponieren, Dekomponieren. Identifizierbare Materialien wiederentnehmen können, um sie in den ewigen Kreislauf zurückzuspeisen.
Das gilt auch wieder für Ihr Experimentalhaus, in dem Sie leben. Das kann man auch wieder auseinanderbauen. Zum Teil sind die Dinge noch nicht mal verschraubt, sondern einfach nur reingelegt.
Genau.
Und das Schöne ist, dass es ja ein ästhetisch faszinierendes Gebäude ist. Sie haben angesprochen, dass diese Passivhausstandards, die wir früher hatten oder zum Teil immer noch haben, ja mit hässlichen, dicken Dämmungen, mit kleinen Fenstern, mit dicken Fensterrahmen verbunden sind. Sind die Modelle, die Sie hier zeigen, auch Beispiele für eine Architektur, die ästhetisch ansprechend ist, ohne sozusagen energetisch problematisch zu sein?
Auf alle Fälle. Was nicht passieren darf, ist, dass wir, ich nenne es eine Entsagungsästhetik kommen, ja? Dass wir uns dann ökologisch korrekt verhalten, aber das Gebäude sieht eigentlich so aus, dass niemand drin leben will. Schauen Sie, ein Ordinarius für Psychotherapie hat einmal in einer Rede gesagt, das Haus von Herrn Sobeck formuliere ich in einem Satz. Es ist ein Antidepressivum. Und was bedeutet das? In unserer Gesellschaft, in der es immer mehr schwer depressive Menschen gibt, haben die Psychoanalytiker eigentlich nur eine spontane Handlungsmöglichkeit, bevor sie genau herausfinden, was ist mit der Seele dieses Menschen eigentlich passiert. Und diese spontane Handlung heißt, viel natürliches Licht, Vorhänge weg, Fenster auf, frische Luft, Weiterblick. In so einem Haus kann ich glücklicherweise leben, aber es gibt viele Gebäude, von denen, die wir in der Ausstellung zeigen, die eben auch lichtdurchflutet sind und einen weiten Blick geben. Idealerweise einen Blick ins Grüne. Das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt in einem Einfamilienhaus auf dem Land leben sollte. Ganz und gar nicht. So etwas kann man auch innerstädtisch wunderbar verwirklichen.
Der Stuttgarter Bauingenieur und Architekt Werner Sobeck, der mit seiner Expertise zum nachhaltigen Bauen an der neuen Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt beteiligt war. Architecture and Energy – Bauen in Zeiten des Klimawandels. So heißt sie und ist bis zum 5. Oktober zu sehen. Unter dem gleichen Titel ist im Hirmer Verlag ein informativer und reich bebilderter Katalogband erschienen. Außerdem gibt es im Deutschen Architekturmuseum ein umfangreiches Begleitprogramm zum Thema mit Vorträgen, Exkursionen und Workshops für Kinder. Nachhaltige Architektur muss also nicht hässlich sein, haben wir von Werner Sobeck gehört. Keine Entsagungsästhetik, das war seine Forderung. Schöner wohnen bleibt also auch weiter das Ziel. Den Titel der gleichnamigen Zeitschrift hat sich jetzt auch die Kunsthalle Tübingen ausgeliehen für ihre neue Ausstellung mit Architekturvisionen von 1900 bis heute. Und viele der Exponate stammen aus den Beständen des Deutschen Architekturmuseums. Silke Arning hat sich das angeschaut.
Es ist eine tollkühne, zugleich zutiefst pazifistische Idee. Der Berliner Architekt Bruno Taut träumte davon, die Alpen mit Glas zu überbauen, das Matterhorn mit Prismen zu verzieren. Eine Architektur der Schönheit als bewusster Kontrast zu den Gräueln des Ersten Weltkriegs. Nicole Fritz, Direktorin der Tübinger Kunsthalle, deutet auf einen kleinen Haufen bunter Glasbausteine.
Man glaubte wirklich, über Kristalle den Menschen zu bessern, über Glas den Menschen zu bessern. Bruno Taut hat ein Glasspiel entworfen, sehr didaktisch, und wollte diese Idee in die Familien bringen, ja, um so auch didaktisch einzuwirken im Alltag der Menschen.
Die Alpen als futuristische Kunstlandschaft. Die filigran gezeichneten, kolorierten Werke Tauts haben nichts mit funktionalen Architekturstudien gemein. Es sind eigenständige, expressionistische Werke, Utopien, die eine organische Verbindung von Landschaft und Technik aufzeigen und sich gegen alles Funktionale stemmen. Der völlige Kontrast dazu führt über die strenge, zweckbestimmte Bauhausarchitektur zum Kurokawa Tower in Tokio. Eine Vision, die 1972 tatsächlich Wirklichkeit werden sollte, ein Turm aus rund 140 gleichartigen Kapseln, die um einen inneren Kern herum auf- und nebeneinander gestapelt wurden.
Der abgerissen wurde bereits, aber eben einzelne Kapseln konnten sich Museen sichern, und dank des Enkels, des Stifters unserer Kunsthalle, konnten auch wir eine Kapsel museal sichern als ikonisches Relikt dieses Baus. Für uns ist es heute ein Anschauungsobjekt, wie man sich das Wohnen in einer Großstadt vorgestellt hat.
Kein wirklich menschenfreundliches Wohnen. Die Kapsel, die durch ein überdimensionales Bullauge wie eine zu groß gewordene Waschmaschine aussieht, ist gerade 10 Quadratmeter groß und auf dem Skulpturenhof der Tübinger Kunsthalle zu erkunden. Im Inneren Bett, Badkabine, Schränke, Telefon und Tonbandgerät. Ein kompaktes Tiny House als Antwort auf die Raumnot übervoller Megacities. Wie sehr die Architekturentwürfe Ausdruck des jeweiligen Zeitgeistes sind, das zeigt das kuriose Wohnraum im Raum-Projekt des Architektenkollektivs Hausrucker & Co. von 1967, das wie eine gigantische, begehbare, durchsichtige Blase anmutet.
Die haben völlig verrückte Frischluftzellen sich vorgestellt, die in den Städten aufgestellt werden, ja, in den verschmutzten, umweltverschmutzten Städten. Er hat sich vorgestellt, die Menschen, wie bei Telefonzellen, stecken die Köpfe durch und riechen Natur. Also praktisch neue Entwürfe, um in den Großstädten das Überleben zu sichern.
Mit der zunehmenden Kritik am ständigen Wachstum, an der Plünderung des Planeten, entwirft eine Erdarchitektur archaische, wie Skelette anmutende Gebäude, die auf rechte Winkel verzichtet. Und der Künstler Friedrich Hundertwasser macht Bäume zu Untermietern und lässt frisches Grün aus farbenfrohen, sinnlichen Gebäuden wuchern. Ein früher Vorläufer heutiger begrünter Wandfassaden. Es sind spannende, unterhaltsame und auf jeden Fall sehr erhellende Einblicke, die dieser Durchmarsch durch 100 Jahre Architekturzeichnung vermittelt. Für die Bauplanung hat diese Profession heute ausgedient, abgelöst durch Computerprogramme und KI. Das Ende ist das aber nicht, betont die Direktorin der Kunsthalle Tübingen, Nicole Fritz.
Und deswegen ist es so spannend zu sehen, dass die Architekturzeichnung in der Kunst, in der Gegenwartskunst, aber weiterlebt.
Schöner Wohnen in der Kunsthalle Tübingen, zu sehen bis zum 19. Oktober. Silke Arning berichtete. Und das war HR Info Kultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.